Ja, grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Und vielen Dank, lieber Erich, für die Einleitung, für die Musik, auch für den herzlichen Empfang bei euch. Ist immer wieder schön, um hier zu sein. Ja, und die heutige Botschaft, da möchte ich gerne mit zwei kurzen, ich denke einfachen Fragen einsteigen. Und da dürfen Sie gerne und auch freimütig antworten. Die erste Frage: Wie viele Missionsreisen hat der Apostel Paulus unternommen? Drei, ganz genau, ja. Drei Missionsreisen. Die zweite: Bei welcher von diesen drei Missionsreisen hat der Apostel Paulus Rom besucht? Bei keiner. Ja, es ist so, nach Rom schaffte es Paulus erst als Gefangener, nachdem er in Jerusalem gefangen geworden wurde und dann nach Rom verschifft wurde. Wir lesen das in Apostelgeschichte 23, Vers 11. Ja, und Paulus erklärt auch in Römer 15 den Grund dafür, dass er es bei seinen Missionsreisen nicht nach Rom geschafft hat. Zum einen erklärt er, gab es einfach zu viele andere Orte, zu denen er, getrieben vom Heiligen Geist, zuerst gehen musste und auch das Evangelium verkündigen. Und zum anderen, schreibt Paulus, wollte er in Rom nicht auf fremden Grund bauen, wie wir in Römer 15, Vers 20 lesen. Rom war nämlich schon mit dem Evangelium erreicht worden und es bestand dort bereits eine Gemeinde. Und an diese Gemeinde ist eben der Römerbrief gerichtet. Ja, und dieser Brief von Paulus an die Römer, er wird oft als ein Grundlagenwerk innerhalb der Bibel angesehen. Es wird zum Beispiel auch von der sogenannten Bibel im Kleinformat gesprochen. Und jeder von uns hat sicherlich schon mal gehört, wie der Römerbrief so klar und einfach den Weg zur Erlösung beschreibt. Die Kapitel 1 bis 8 seien dabei eigentlich aufgebaut wie ein Gerichtsprozess, in dem gezeigt wird, wie jeder Mensch verloren ist und die Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus benötigt. Und als Höhepunkt von diesem Römerbrief hört man oft dann die Verse: Da ist keiner gerecht, Römer 3, Vers 10, und es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, Römer 8, Vers 1. Aber ist das wirklich alles? Wenn wir uns vor Augen halten, dass Paulus wusste, dass in Rom eine Gemeinde existiert, deren Glaube gemäß Römer 1, Vers 8 in der ganzen damaligen Welt verkündet wurde, macht es dann Sinn, dass er, Paulus, den Römern eine solche Gemeinde nur, in Anführungszeichen, nur einen Grundlagenbrief schreibt? Offensichtlich haben die Römer ja verstanden, dass sie verloren sind und die Gnade und Erlösung Gottes brauchen, sonst hätte es ja dort keine Gemeinde gegeben. Wäre es da nicht sinnvoller gewesen, wenn Paulus den Römern einen Brief geschrieben hätte, der viel tiefer geht als nur die Grundlagen? Ja, absolut. Und genau das hat er im Römerbrief auch gemacht, aber ich darf so sagen, es wird leider oft übersehen. Leider, wenn ich das so sagen darf, wird der Brief oft als Grundlagenbrief etwas abgestempelt und dann nur noch überflogen. Paulus, er behandelt in diesem Brief auf jeden Fall viele, wenn nicht alle Grundlagen unseres Glaubens, aber im gesamten Brief erklärt er immer wieder viel tiefergehende göttliche Wahrheiten und Offenbarungen, die er von unserem Herrn Jesus Christus erhalten hat. Sie können sich sicher alle erinnern, vor genau einem Jahr haben wir eine von diesen Wahrheiten angeschaut, in Römer 1, die Verse 18 bis 22. Dort erklärt Paulus, wie jeder Mensch Gott allein durch die Schöpfung erkennen kann, aber dass viele Menschen bewusst diese Erkenntnis unterdrücken und nichts von ihrem Schöpfer wissen wollen. Und heute möchten wir uns mit einer weiteren Stelle im Römerbrief beschäftigen, die sehr viel tiefer greifende Aussagen macht, als uns auf den ersten Blick vielleicht erscheint. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich noch mal kurz ein Gebet sprechen. Herr Jesus, auch ich möchte dir danken für die Freiheit, die wir haben, dass wir heute unter dein Wort kommen dürfen, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns alle innerlich ruhig machst, dass du unsere Ohren und Herzen öffnest, dass du mir hilfst, Herr, dass ich genau das Richtige sage, nichts Falsches, und dass einfach ja dein Wort zu uns sprechen darf. Lass bitte diesen ganzen heutigen Gottesdienst gelingen, Herr, und allein zu deiner Ehre dienen. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, wie vorhin erwähnt, hat Paulus in Römer 1, 18 bis 22 klar festgehalten, dass jeder Mensch in der Lage ist, Gott zu erkennen. Die meisten Menschen jedoch unterdrücken diese Wahrheit bewusst und möchten ohne Gott leben. Sie sehen sich selbst an der Stelle Gottes. Und Gottes Urteil über diese Menschen ist sehr einfach. Er lässt sie machen. In den nachfolgenden Versen von Römer 1 ab Vers 22 schildert Paulus dann auch die Konsequenzen davon. Wir sehen, wie die Menschen in jedem Gebiet die Wahrheiten Gottes genau umkehren und sich selbst zerstören. Und Paulus erschließt dann diesen Abschnitt in den Versen 29 bis 31 mit einer Liste von Sünden ab, in denen die gottlosen Menschen nun leben. Und wir lesen dazu Römer 1, die Verse 29 bis 31. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotthassende, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Ja, und wenn wir diese Liste von Sünden hören, dann ist uns als Kindern Gottes völlig klar, wie falsch und wie schlimm das alles ist. Wir lesen Wörter wie zum Beispiel Unzucht, Ungerechtigkeit, Bosheit, Mord, Gotthassende, Gewalttäter, Unbarmherzige. Und wir wissen, das ist falsch. Wenn wir aber diese Dinge, zumindest die meisten davon, einem nicht wiedergeborenen Menschen sagen, dann sieht er darin nicht unbedingt ein Problem. Unzucht? Dann mag er vielleicht antworten, ja, damit haben nur die frommen Christen ein Problem, die halt einfach noch im letzten Jahrhundert feststecken. Habsucht? Na klar, willkommen im Kapitalismus. Jeder schaut für sich selbst und umso mehr ich mein Eigen nennen kann, umso besser. Mord? Naja, wenn meine Freundin schwanger wird, dann ist die Abtreibung ja nicht gleich ein Mord. Es geht ja um einen Lebensstil, den wir uns erhalten wollen. Gotthassende? Ja, ihr Christen, ihr glaubt halt noch an Gott, weil ihr nicht verstanden habt, dass er nur eine Einbildung ist. Damit könnte man noch lange so weitermachen. Ich will damit sagen, für einen gottlosen Menschen ist diese Liste, die wir gelesen haben, aus Römer 1, kein Vorwurf, sondern er wird einfach fragen, wieso soll das denn alles falsch sein? Wer will mir das verbieten? Wer will mich verurteilen? Und Paulus beantwortet genau diese Frage in den nächsten beiden Versen. Und seine Antwort, die hat es in sich. Es sind diese beiden Verse, mit denen wir uns jetzt, heute Morgen, intensiv auseinandersetzen. Wir lesen Römer 1, die Verse 32 und Römer 2, den Vers 1. Die, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Diese Antwort von Paulus, die möchten wir heute in drei Aspekten untersuchen. Erstens, apologetisch. Wie beweisen und verteidigen nur diese beiden Verse die Wahrheit des christlichen Glaubens? Zweitens, heilsgeschichtlich. Welchen besonderen Stellenwert haben diese beiden Verse in der Heilsgeschichte? Wie müssen wir sie da einordnen? Und drittens, persönlich. Was sagen diese Verse uns als Kinder Gottes und Nachfolger unseres Herrn Jesus Christus? Wir beginnen bei Punkt 1, apologetisch. Ja, was uns hier aufgezeigt wird in diesen beiden Versen, das ist einer der stärksten Beweise oder eines der stärksten Argumente für Gott. Es ist der Beweis, den jeder Mensch in sich trägt und niemand verleugnen kann, nämlich die göttliche Moral in uns. Diesen Beweis der Moral, den bezeichnet man auch als das moralische Argument. Und ein bekannter Apologet namens Norman Geisler hat es mal wie folgt formuliert. Erstens, jedes Gesetz hat einen Gesetzgeber. Zweitens, es gibt ein moralisches Gesetz. Und drittens, daher gibt es auch einen moralischen Gesetzgeber. Mit diesem ersten Punkt, jedes Gesetz hat einen Gesetzgeber, ist ja normalerweise jeder Mensch einverstanden. Jeder weiß, was ein Gesetz ist und ein Gesetz entsteht nicht einfach so. Natürlich braucht jedes Gesetz einen Gesetzgeber. Und wenn es ein moralisches Gesetz oder eine moralische Verpflichtung gibt, dann gibt es auch jemanden, dem man verpflichtet ist. Kommen wir zum zweiten Punkt, der schon etwas heikler ist. es gibt ein moralisches Gesetz. Wir müssen zuerst einmal festhalten, was wir damit meinen, moralisches Gesetz, was das bedeutet. Einfach gesagt ist damit gemeint, dass jeder Mensch einen grundlegenden Sinn dafür hat, was richtig und was falsch ist. Das moralische Gesetz ist die absolute moralische Verpflichtung, die jeder von uns in sich trägt. Niemand wird zum Beispiel bestreiten, dass Liebe besser ist als Hass und dass man einen Menschen nicht grundlos umbringen sollte. Das ist für uns alle offensichtlich und der Grund dafür ist dieses moralische Gesetz in uns. Trotzdem, dass das eigentlich so klar und offensichtlich scheint, wird das moralische Gesetz von manchen Menschen angezweifelt. Sie sagen zum Beispiel, dass es kein absolutes moralisches Gesetz gibt, sondern dass die Moral relativ ist. Und wenn es kein Gesetz gibt, dann gibt es natürlich auch keinen Gesetzgeber. Nun gibt es aber verschiedene Beweise dafür, dass es ein moralisches Gesetz gibt und wir schauen uns zwei von diesen Beweisen an. Der erste und wohl stärkste von diesen Beweisen liegt in einer der häufigsten Fragen vom Ungläubigen gegenüber Christen. Ich denke, wir alle wurden schon mit dieser Frage konfrontiert. Und wir werden nachher sehen, wie Paulus genau diesen ersten Beweis in unserem Textabschnitt nutzt. Die Frage, die uns zu dem Beweis führt, sie lautet, wenn es wirklich einen Gott gibt und es derjenige Gott ist, den die Bibel beschreibt, warum gibt es denn so viel Leid und Ungerechtigkeit in dieser Welt? C.S. Lewis war auch ein Mensch, damals noch ein Atheist, mit genau dieser Frage. Und als er sich darüber Gedanken machte, sich tiefere Gedanken machte, kam er zur folgenden Erkenntnis. Ich lese vor. Mein Argument gegen Gott lautete, das Universum sei doch offenbar so grausam und ungerecht. Aber woher nahm ich eigentlich diese Vorstellung von gerecht und ungerecht? Man nimmt ja schließlich keine Linie krumm, wenn man nicht eine Vorstellung von einer geraden Linie hat. Womit verglich ich eigentlich das Universum, wenn ich es ungerecht nannte? Was möchte Lewis damit sagen? Dass wir die Ungerechtigkeit in unserer Welt erkennen und dass wir zwischen gerecht und ungerecht unterscheiden können, das beweist, dass es ein moralisches Gesetz gibt, welches wir in uns tragen. Jeder Mensch ist in der Lage, um gerecht und ungerecht voneinander zu unterscheiden und zu erkennen. Und wenn wir das eine nicht kennen, dann auch das andere nicht. Niemand kann böse definieren, wenn er nicht weiß, was gut ist. Der zweite Beweis ist etwas simpler, aber auch direkter und den können Sie gut bei Leuten anbringen, mit denen Sie ein gutes Verhältnis haben und in einem Gespräch auch mal etwas direkt sein dürfen. Der Beweis liegt in der Reaktion, nicht Aktion, sondern Reaktion der Menschen. Wenn Sie jetzt eine Diskussion haben über dieses Thema und Ihr Gegenüber bleibt standhaft dabei, dass es kein absolutes moralisches Gesetz gibt, dann antworten Sie ihm einfach mal, ja, leider bist du zu dumm, um das zu erkennen. Ihr Gesprächspartner wird hoffentlich empört über diese unangebrachte Aussage reagieren und das auch völlig zu Recht. Wenn er sich damit etwas beruhigt hat, dann fragen Sie doch mal nach, wie er zu der Annahme kommt, dass Ihre Aussage von soeben unangebracht war. Was ist sein Maßstab dafür, was angebracht ist und was nicht? Und an diesem Punkt wird klar, Ihr Gegenüber glaubt sehr wohl an ein absolutes moralisches Gesetz und nicht nur an sein persönliches Empfinden über Moral. Wir halten also fest nach diesen beiden Beweisen, Punkt 2, es gibt ein moralisches Gesetz. Und das führt uns nun zum dritten Punkt und zur Schlussfolgerung von der Logik. Wenn jedes Gesetz einen Gesetzgeber hat und wenn es ein moralisches Gesetz gibt, dann muss es auch einen moralischen Gesetzgeber geben. Und genau an diesem Punkt setzt Paulus an. Wir lesen nochmals den ersten Teil von Römer 1, Vers 32. Die, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind. Woher wissen die Menschen, von denen Paulus hier spricht, dass Gottes Urteil über sie gerecht ist? Die Antwort ist das moralische Gesetz und der dahinterstehende Gesetzgeber. Die Menschen tragen das moralische Gesetz, die göttliche Moral in sich und sie wissen deshalb ganz genau, wo sie dagegen verstoßen und dass sie dadurch schuldig gegenüber Gott sind. Paulus bezeugt diesen Sachverhalt etwas später nochmals in Römer 2, die Verse 14 bis 15. Römer 2, 14 bis 15. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Solche, die das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen, wobei ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Im Normalfall kämpfen die Menschen eigentlich dagegen an, indem sie Gott vehement verneinen und als Fantasie abtun wollen. Und das ist es, was wir eben in Römer 1, 18 bis 22 lesen und letztes Jahr behandelt haben. Aber nur schon an dieser emotionalen Reaktion auf dieses Thema von den Menschen, da sehen wir, dass es sie nicht loslässt und dass es sie schlussendlich überführt. Und wir lesen den zweiten Teil von Römer 1, 32. Es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen haben an denen, die es tun. Es ist so, in dem Moment, wo ein Mensch eingesteht, dass es einen objektiven, moralischen Gesetzgeber gibt, nämlich Gott, gesteht er auch ein, dass er sich gegenüber diesem Gott verantworten muss. Aber der Mensch erwehrt sich so sehr dagegen, dass er sogar Wohlgefallen hat an anderen, die auch so verkehrt handeln. Andere Übersetzungen sagen zu Wohlgefallen haben, spenden auch noch denen Beifall oder stimmen begeistert zu. Und das ist auch völlig verständlich. Wenn ein Mensch völlig gegen sein inneres Empfinden und Wissen handelt, dann ist es für ihn natürlich eine Erleichterung und eine Hilfe, wenn sich andere genauso falsch verhalten. Je mehr Menschen diesen Weg gehen, desto mehr sind sie davon überzeugt, dass es eigentlich der richtige Weg ist, auch wenn es gegen ihr inneres Empfinden spricht. Interessanterweise widerspricht der hier erwähnte Mensch diesem Urteil aber nicht, so sehr auch dagegen ist. Er mag Gott ablehnen und verneinen, aber wenn er sich, wenn auch nur hypothetisch, auf den Gedanken einlässt, dass es Gott gibt, dann ist ihm sofort klar, dass er vor diesem Gott schuldig ist. Vielleicht haben Sie da andere Erfahrungen gemacht, aber mir ist noch kein Mensch über den Weg gelaufen, der davon überzeugt war, vor dem richtenden Gott bestehen zu können. Es geht noch einen Schritt weiter und in Römer 2, Vers 1 lesen wir eine zweite Reaktion des schuldbewussten Menschen. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Der Mensch, er zeigt auf andere. Er versucht gewissermaßen von sich abzulenken und gegenüber Gott zu begründen, wieso er ja eigentlich nicht gerichtet werden müsste, weil der andere ist ja viel schlimmer. Aber auch hier fragen wir, was ist die Grundlage des Menschen, um richtend auf andere zu zeigen? Die Antwort lautet wiederum gleich, das moralische Gesetz und der dahinterstehende Gesetzgeber. Wir sehen also in diesem ersten apologetischen Aspekt, durch sein Handeln beweist der Mensch, dass er um Gott als den objektiven und moralischen Gesetzgeber weiß. Er widerspricht Gottes Urteil nicht, sondern erkennt an, dass es gerecht ist. Und das Beste, was diesem Menschen gegenüber Gott noch einfällt, ist auf andere zu zeigen. Kommen wir zum zweiten Aspekt, heilsgeschichtlich. Der Mensch weiß, was richtig und was falsch ist, und er weiß, wer der objektive Maßstab dafür ist. Nun fragen wir uns, woher weiß das der Mensch? Wann hat er es gelernt? Wie spielt sich das ab? Und was sind die Konsequenzen davon für Gottes Heilsgeschichte und für die Menschheitsgeschichte? Die Antwort auf diese grundlegenden Fragen finden wir im Buch der Anfänge der Grundlagen 1. Mose. Und ich lese uns auszugsweise aus Kapitel 2 und 3, und es ist dieser Abschnitt, in dem wir uns bei unserem zweiten Punkt nun bewegen werden. 1. Mose 2 und 3, und ich beginne ab Vers 8 von 1. Mose 2. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegenüber Osten, und dorthin setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Kapitel 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und die Frau sprach zu der Schlange: Von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau: Ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Was uns hier beschrieben wird, was wir gelesen haben, das ist genau das, was wir auch in Römer 1, Vers 32 gelesen haben. Wir schauen uns das jetzt Schritt für Schritt an. Es beginnt mit der Schlange, dem Widersacher Gottes und der bekannten Frage: Hat Gott wirklich gesagt? Und wissen Sie, der Beginn des menschlichen Abgrunds, er ist immer dort, wo Gottes Wort nicht mehr ernst genommen wird und wo sein Wort in Frage gestellt wird, wo wir uns über Gott und sein Wort stellen. Wenn wir Gottes Wort hinterfragen, wenn wir es nicht mehr so ernst nehmen, dann führt das immer in Not und Sünde. Es gibt nie einen guten oder berechtigten Grund, um von Gottes Wort abzuweichen. Und wenn wir mit dieser Frage konfrontiert sind, hat Gott wirklich gesagt, dann ist die einzig richtige Antwort, diese Frage aufgrund falscher Prämissen abzuweisen. Gott hat gesagt, was er gesagt hat. Da muss niemand mit wirklich nachfragen. Wer so fragt, der weiß die wahre Antwort schon. Wer so fragt, der kennt schon Gottes Urteil. Und Evas Antwort zeigt uns ebenfalls, dass auch sie ganz genau um Gottes gerechtes Urteil wusste, wie wir es eben auch in unserem Vers 32 von Römer 1 gelesen haben. Eva sagt ganz klar, wir müssen sterben, wenn wir diese Frucht essen. Sie erkannte, wie wir es lasen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind. Und trotzdem nimmt sie die Frucht und isst sie. Es war das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass der Mensch willentlich gegen Gottes Gebot verstieß und das mit schwerwiegenden Konsequenzen. Mit ein ausschlaggebender Grund für ihre Entscheidung war die Fähigkeit, die der Baum ihr geben würde. Wir lesen in 1. Mose 3, Vers 6, dass sie sah, dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Deshalb, weil Eva nun von sich dachte, zu wissen, was richtig und was falsch ist, befand sie es auch für richtig, ihrem Mann Adam von der Frucht zu geben. Das ist die fatale Folge von diesem grundlegenden Irrtum. Zuerst setzte sich Eva an die Stelle Gottes, indem sie das genaue Gegenteil von dem macht, was Gott ihr befahl. Sie stellte ihren Willen über den Willen Gottes und sah sich dazu berechtigt, entscheiden zu dürfen, ob man die Frucht essen darf oder nicht. Wenn man sich an die Stelle Gottes setzt, dann führt das praktisch immer dazu, dass man die genau falschen Entscheidungen trifft. Wie wir ja wissen und auch gelesen haben, gab Eva als nächstes von dieser Frucht auch ihrem Mann. Ich denke, Eva war sich sehr wohl bewusst, dass sie falsch handelte. Und ihre Reaktion auf dieses Wissen ist dieselbe, die wir auch in unserem Vers 32 am Schluss lesen. Es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen haben an denen, die es tun. Und das ist wiederum, wie schon erwähnt, eigentlich ein ganz menschlicher Zug. Wir sind froh, wenn es uns andere gleich machen, weil das unseren verkehrten Weg bestätigt. Wer in der Wahrheit wandelt, der braucht keine Bestätigung von außen. Aber wer in der Lüge lebt, der braucht eine Bestätigung und jede Bestätigung ist dann eine kleine Erleichterung für uns, weil wir die Wahrheit eigentlich kennen. Nun, wie ging es nach dieser Ursünde des Menschen weiter? Wir lesen es in 1. Mose 3, die Verse 8 bis 13. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten unter die Bäume des Gartens. Und Gott der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir mitgeteilt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? Und der Mensch sagte, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott der Herr sprach zu der Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange betrog mich und ich aß. Ja, wie reagierten Adam und Eva, als sie mit ihrer Sünde konfrontiert wurde? Römer 2, Vers 1. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der richtet, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Ich möchte uns dazu gerne ein Beispiel vor Augen malen. Ja, die einige unter uns vielleicht wissen, ich bin verheiratet mit meiner lieben Frau Bettina. Wir haben eine Tochter, Tamina, sie ist 8-jährig. Und ich denke, viele von uns haben Kinder oder auch schon Enkelkinder und können uns jetzt dieses Beispiel oder diese Situation gut vorstellen. Ich mache jetzt das Beispiel mit meiner 8-jährigen Tamina. Ja, meine Tochter, sie hat sehr gerne Süßigkeiten und bekommt entsprechend immer wieder mal welche von Freunden und Familie. Und damit sie nicht alles auf einmal isst, haben wir alle Süßigkeiten in eine Box aufgeräumt und manchmal erlauben wir ihr, dass ich sie selbstständig eine Süßigkeit aus dieser Box holen darf, zum Beispiel als kleine Belohnung. Nun, stellen wir uns vor, dass meine Tochter sich unerlaubt eine Süßigkeit aus der Box holt und damit schnell in ihr Zimmer verschwindet. Zu ihrem Pech habe ich das aber von ihr unbemerkt beobachtet. Ich gehe ihr nun nach in ihr Zimmer, wo sie gerade die Packung aufreißt, und sie erschrickt natürlich, und ich frage sie sofort im strengen Ton, was sie da in der Hand hat. Meine Tochter, sie hat nun zwei Möglichkeiten, um zu reagieren. Entweder sie erzählt mir irgendeine Ausrede, zum Beispiel, dass ihre Freundin auch jeweils Süßigkeiten holen darf, wann immer sie will, oder dass sie halt so fest Hunger gehabt hätte, oder dass sie dachte, heute dürfe sie das doch. Ja, was meinen Sie, wie reagiere ich dann? Sehr unerfreut. Meine Tochter, sie weiß genau, wann sie Süßigkeiten holen darf und wann nicht. Das bestreitet sie ja nicht einmal. Und ich weiß, dass sie es weiß. Und entsprechend erwarte ich auch von ihr, dass sie gehorcht. Und wenn sie dann so reagiert wie beschrieben und Ausreden sucht, dann werde ich umso strenger und es trägt Konsequenzen nach sich, an denen meine Tochter keine Freude hat, aber hoffentlich daraus lernt. Das war die eine Reaktion. Was wäre aber, wenn sie genau gegenteilig reagiert? Was wäre, wenn sie sich sofort schuldbewusst entschuldigt und zugibt, dass sie nicht einfach eine Süßigkeit hätte holen dürfen? Wenn sie gleich die Packung wieder schließt und zurücklegt und mich um Verzeihung bittet? Wenn das passieren würde, dann würde mein Herz förmlich dahinschmelzen. Das wäre für mich so ein schöner Moment, weil es auch so viel Überwindung, Ehrlichkeit und auch Vertrauen von ihrer Seite braucht. Es gäbe für sie trotzdem Konsequenzen, aber lange nicht so streng wie im ersten Fall. Und ich denke, wir alle können doch dieses Beispiel auf die eine oder andere Art nachempfinden. Und nun möchte ich Ihnen eine hypothetische Frage stellen. Was wäre wohl passiert, wenn Adam und Eva auf Gottes Konfrontation hin nicht auf andere gezeigt und Ausreden gesucht hätten, sondern gleich ihre Sünde bekannt, Reue gezeigt und um Vergebung gebeten hätten? Wie hätte Gott reagiert? Das wissen wir natürlich nicht. Aber Gott ist unser Vater und vergleicht seine Beziehung mit uns oft auch bildlich mit der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Wären die Konsequenzen für Adam und Eva und somit für die ganze Menschheit nicht viel weniger drastisch ausgefallen? Ich kann mir das gut vorstellen, weil Gott unterscheidet im weiteren Verlauf von dieser Geschichte zwischen der Strafe für Adam und Evas Reaktion und der Konsequenz aufgrund ihres Handelns. Wir lesen das in 1. Mose 3, die Verse 16 bis 19 und 22 bis 24. Zu der Frau sprach er, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, denn von ihr bist du genommen, den Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, wovon er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Gottes Reaktion, sie wird uns in zwei Schritten beschrieben. Zuerst straft er Adam und Eva für ihr Vergehen. Es sind aber Strafen, die er ihnen nicht zuvor angekündigt hatte. Adam und Eva wussten nicht, dass es diese Strafen gäbe, wenn sie gegen Gottes Anweisungen verstoßen. Die einzige Konsequenz, die ihnen angekündigt wurde, lasen wir vorhin in 1. Mose 2, Vers 17. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Adam und Eva mussten jetzt eigentlich mit dem Tod rechnen, aber nicht mit diesen Strafen, von denen wir in den Versen 16 bis 19 aus 1. Mose 3 lesen. Erst im zweiten Schritt thematisiert Gott, dass der Mensch nun nicht ewig leben darf, sondern auf jeden Fall einmal sterben muss. Und dafür nimmt ihn Gott aus dem Garten Eden, wo der Baum des Lebens steht, damit der Mensch nicht auch noch von diesem Baum isst und die angekündigte Konsequenz ausbleibt. Es war den Menschen zuvor nicht verboten, vom Baum des Lebens zu essen. Vielleicht hatten sie das schon und es war etwas, das sie immer wieder tun konnten, um nicht zu altern. Oder sie hatten es bisher nicht getan und nun durften sie es eben auch nicht. Wie dem auch sei, sie mussten nun gewisslich sterben und wurden dafür von diesem Baum des Lebens getrennt. Es wurden sogar Cherubim abgestellt, um speziell den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Nun dürfen wir uns nochmals fragen, was für heilsgeschichtliche Konsequenzen hatte die in Römer 2, Vers 1 beschriebene Sünde, als sie von den ersten zwei Menschen verübt wurde? Und ich denke, die Antwort liegt in den Versen 16 bis 19 von 1. Mose 3, die wir zuvor gelesen haben. Gott bewirkte, dass sowohl Männer als auch Frauen in ihrem täglichen Leben und in ihren Hauptaufgaben leiden müssen. Weil der Mensch sich gegen Gott versündigte, besteht das Leben des Menschen zum großen, wenn nicht zum größten Teil aus Leiden. Und oftmals führt erst das uns wieder zurück zu der innigen Gemeinschaft mit Gott, zu der wir als Menschen eigentlich bestimmt waren. Genau das ist es auch, was wir in Römer Kapitel 8 lesen, wie die ganze Schöpfung und auch wir seufzen und auf unsere Erlösung warten. Römer 8, 22 bis 23. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir sehen also, das Richten der anderen und die Ausreden beim eigenen Versagen hatten heilsgeschichtlich starke Auswirkungen, mit denen wir bis heute und bis zu unserer Erlösung leben müssen. Und nun stellen wir uns im dritten Punkt die Frage, was diese Verse für uns persönlich bedeuten und welche Schlussfolgerung wir daraus ziehen müssen. Was sind die Konsequenzen für uns? Wir lesen nochmal diese beiden Verse, Römer 1, 32 bis Römer 2, Vers 1. Die, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Ich hoffe, dass Sie alle einverstanden sind, wenn ich jetzt sage, dass dieser Vers 32 von Römer 1 nicht von uns als Kindern Gottes spricht. Es fällt auf, dass Paulus hier mehrfach von die spricht, also von die Menschen, die so etwas tun. Er redet nicht von wir oder uns, sondern spricht offensichtlich von einer anderen Menschengruppe. Schon ab Vers 18 wird diese Gruppe von Menschen angesprochen, nämlich diejenigen, welche die Wahrheit Gottes bewusst ablehnen, obwohl sie sie erkennen. Und das kann nicht auf ein wiedergeborenes Kind Gottes zutreffen. Natürlich erkennen wir in einzelnen Aspekten von diesem Abschnitt und diesem Vers, zum Beispiel uns erkennen wir darin, zum Beispiel war sicher jeder von uns schon einmal den Eltern ungehorsam. Aber wenn wir uns besagten Vers 32 genauer anschauen, dann dürfen wir doch ehrlich sagen, das sind nicht wir. Keiner von uns erkennt Gottes gerechtes Urteil über die in den vorherigen Versen aufgezählten Sünden und hat Wohlgefallen an denen, die das tun. Auch wenn wir den ganzen Kontext betrachten von Römer 1, Verse 18 bis 32, dann wird uns klar, dass Paulus hier von gottlosen Menschen spricht, die sich bewusst und willentlich gegen Gott stellen. Und das kann per Definition keinen betreffen, der heute hier in diesem Raum sitzt. Somit kommen wir wiederum zu Römer 2, Vers 1. Und ich möchte gerne mit einem kleinen Exkurs einsteigen. Haben Sie schon mal ein neues Wort gelernt und es begegnet Ihnen nun ständig? Oder haben Sie sich ein schickes rotes Auto gekauft und jetzt sehen Sie an jeder Ampel sehen Sie jetzt rote Autos? Oder eine Freundin, eine Bekannte erzählt, dass sie schwanger ist und plötzlich sehen Sie überall nur noch Schwangere? Wenn Sie so etwas schon mal erlebt haben, dann könnte das ein Beispiel sein für die sogenannte Frequenzillusion. Die Frequenzillusion, das ist eine kognitive Verzerrung, die in unserem Kopf stattfindet und die beeinflusst, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. Dieser Begriff, Frequenzillusion, der prägte Arnold Zwicky, ein Linguistikprofessor an der US-amerikanischen Stanford Universität, im Jahr 2005. Wenn wir etwas Neues lernen oder etwas Neues erfahren, dann sind wir dafür sensibilisiert und bemerken es häufiger, weshalb wir dann glauben, dass es viel häufiger geschieht, als es tatsächlich der Fall ist. Ich habe ein Beispiel von mir selbst. In meiner Ausbildungszeit als Jugendlicher hatte ich einen Vorgesetzten mit dem Namen Lederach. Und diesen Namen fand ich sehr speziell und ich hatte ihn vorher noch nie gehört. Was glauben Sie, wie erstaunt ich war, als ich lernte, dass Lederach eine von den bekanntesten Schweizer Schokoladenmarken ist. Und plötzlich sah ich diesen Namen überall. Nun, was hat dieser kleine Exkurs über diese Frequenzillusion mit unserem heutigen Thema und mit dem vorliegenden Vers 1 aus Römer 2 zu tun? Dazu kommen wir in wenigen Minuten. Wir haben vorhin festgehalten, dass Römer 1, 32 nicht von uns spricht. Wie ist das aber in Römer 2, Vers 1? Hier ist das ganz anders. Paulus erschreibt hier in der Du-Form, in der er den Leser direkt anspricht und schreibt von jeder. Also nicht sie oder gewisse, sondern oder einige Menschen, sondern du und jeder. Darauf müssen wir Acht geben. Es gibt in meinen Augen keinen Grund, um zu behaupten, dass das jetzt nur Floskeln sind und Gottes Wort nicht uns direkt anspricht und meint. Die Aussage aus Römer 2, Vers 1 lässt sich in einem kurzen Satz zusammenfassen, bei dem ich drei Wörter bewusst betone. Jeder, der richtet, tut dasselbe. Erstens jeder. Andere übersetzen das auch mit wer du auch seist. Es wird also ganz klar, niemand aus, sondern jeder Mensch, wer er auch sei, eingeschlossen. Und das gibt dieser Aussage von Paulus ein enormes Gewicht. Eine Feststellung zu äußern ist das eine, aber von dieser Feststellung zu behaupten, es betreffe ausnahmslos jeden Menschen, das ist schon was ganz anderes. Und Paulus, er macht das hier vom Heiligen Geist inspiriert und mit göttlicher Autorität versehen. Nehmen wir diesen Vers also sehr ernst. Zweitens, der richtet. Dieses Wort richten kann verschiedene Bedeutungen haben. Und Paulus, er meint hier offensichtlich einen Kontext, in dem ein Mensch die Position eines Richters einnimmt, der das Recht spricht. Dafür gibt es verschiedene Rechtsregeln. Eine bekannte lautet, gib mir die Tatsachen, ich werde dir das daraus folgende Recht geben. Das bedeutet, um zu richten und Recht zu sprechen, muss man alle Tatsachen und die rechtlichen Konsequenzen kennen. Wenn hier also davon die Rede ist, dass jemand andere richtet, dann nimmt dieser Richter für sich in Anspruch, dass er die Vergehen, die Sünden dieses Menschen erkennt und dass er in der Lage und Position ist, diese Sünden zu verurteilen. Ich denke, wir alle kennen das sehr gut und ich wage zu behaupten, dass jeder von uns mehrmals täglich genau das macht. Wir beobachten andere Menschen und wir meinen wahrzunehmen, wo sie sich falsch und sündig verhalten. Das kann im Kleinen sein. Jemand geht bei Rot über die Straße oder im Großen, jemand bringt ein Kind im Mutterleib um und bezeichnet es nur als Schwangerschaftsabbruch. Wenn wir solche Vergehen wahrnehmen, dann erzeugt das in uns teilweise eine so starke Abneigung, dass wir sie ehrlicherweise schon als Hass bezeichnen müssen. Nicht unbedingt Hass direkt gegenüber dieser Person, die das verübt hat, aber auf jeden Fall gegen ihr Vergehen, wie eben den Mord an Unschuldigen. Solche Taten wahrzunehmen, das ist das eine. Das andere und meistens nächste ist dann eben, die Taten zu verurteilen. Und dieses Verurteilen, das kann innerlich geschehen oder zum Beispiel auch in einem Gespräch mit Bekannten, wo man sich über solche Vergehen echauffiert. Und das wiederum löst ein anderes Gefühl neben dem Hass aus, nämlich moralische Überlegenheit. Wir spüren in diesem Moment, dass wir diesen Menschen moralisch überlegen sind. Und weil das Vergehen dieser Menschen so schlimm ist, wird unser Hass gegen das Vergehen immer stärker und unsere moralische Überlegenheit immer größer. Dieses Gefühl des Hasses und der moralischen Überlegenheit, so schlimm das Vergehen auch sein möge, es fühlt sich für uns gut an. Es ist wie eine Droge und je mehr wir davon kriegen, umso besser. Jedes Mal, wenn wir andere Menschen verurteilen können, zeigt es wieder, wie schlimm diese Menschen sind und im starken Gegensatz dazu, wie gut doch wir sind. Wie gut sind doch wir, die wir nicht an diesem, sich an dem schlimmen Vergehen beteiligen. Wie standhaft bin ich doch, der an der roten Ampel stehen bleibt, während alle anderen loslaufen. Und dann kommt etwas dazu, was das Ganze noch verstärkt. Die Frequenzillusion. Je mehr Vergehen und Sünden wir identifizieren, desto häufiger scheinen sie aufzutreten. Unsere Augen sind plötzlich geöffnet für den Abfall der Welt und wir sehen immer mehr und immer häufiger, wie schlimm und gottlos andere Menschen leben und handeln. Und dabei wird immer offensichtlicher, wie viel besser wir eigentlich sind. In unseren Augen stehen wir je besser da, desto häufiger wir andere richten. Ich möchte an dieser Stelle einen wichtigen Einschub machen, wenn jetzt auch etwas ironisch, darüber spreche, wie wir in diesem Gebiet falsch vorgehen, dann spreche ich zuallererst auch zu mir. Ich möchte dieses Thema ansprechen und mit uns anschauen, weil es mir sehr wichtig ist, aber ich will nie behaupten, dass ich jetzt selber das Vorbild bin, an dem wir uns alle orientieren sollten. Ich hoffe, Sie verstehen mich da richtig. Nun, wenn wir uns gerade in diesem falschen Hochgefühl befinden, indem wir andere für ihre Vergehen verurteilen und selber immer besser dastehen, kommt Paulus mit einem starken Dämpfer. Denn er sagt, und das war das dritte Wort, jeder, der richtet, tut dasselbe. Ja, als ich das zum ersten Mal las, diesen Vers, war mein erster Gedanke, dass ich eben nicht dasselbe tue. Wenn ich zum Beispiel einen Menschen dafür richte, dass er ein Kind abtreibt, tue ich ja bestimmt nicht dasselbe. Gleichzeitig ist uns aber auch bewusst, dass Gottes Wort wahr ist und dass der Text hier unmissverständlich ist. Wie geht es also zusammen? Der Schlüssel liegt in diesem Wort dasselbe. Dasselbe muss etwas bezeichnen, was jeder Mensch, der richtet, tut. Was ist das? Was tun alle Menschen, die richten? Die Antwort ist einfach: Sündigen. Wir alle sündigen. Und wir können andere nur richten, wenn wir Sünde als solche erkennen. Und dass wir richten, das zeigt, dass wir in der Lage sind, um Sünde zu erkennen. Nicht nur bei anderen, sondern auch bei uns selbst. Und deshalb sagt Paulus in diesem Vers, dass wir durch das Richten von anderen Menschen nur uns selbst verurteilen. Jedes Mal, wenn wir einen anderen Menschen richten, zeigen wir dadurch, dass wir uns unserer eigenen Sündhaftigkeit bewusst sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mir mein tägliches Versagen in dieser Hinsicht vor Augen stelle, dann fühle ich mich definitiv nicht mehr dazu berechtigt, um andere Menschen zu richten. Und ich stelle mir das gern auch bildlich vor. Wenn wir uns jetzt den himmlischen Thronsaal vorstellen, wo zum Beispiel wir und ein anderer Mensch vor Gottes Thron stehen, hätten wir da wirklich die Nerven, um Gott darauf hinzuweisen, wo sich dieser andere Mensch vergeht und sündigt? Also ich bestimmt nicht. Nicht ohne Grund war Jesu Aussage in Johannes 8, Vers 7 so entwaffnend, als er auf die berechtigten Vorwürfe der Menschen gegen eine Sünderin antwortete: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Die Ankläger damals, die antworteten dem Herrn Jesus nicht, dass sie ja nicht dieselbe Sünde getan hätten. Nein, sie wussten genau, dass sie niemals in der Stellung waren, einen anderen Menschen vor Gott der Sünde anzuklagen. Übrigens, als ganz kleiner Einschub, das ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten genau wussten, dass Jesus Gott war und mit göttlicher Autorität zu ihnen sprach. Liebe Geschwister, auch wir sind nicht in der Stellung, andere zu richten. Auch ich bin keinen Deut besser als jeder andere Mensch. Wir alle sind zu 100% von der Gnade und Erlösung unseres Herrn abhängig. Keiner von uns kann auch nur das Kleinste dazu beitragen, vor unserem Herrn gerecht dazustehen. Mike Leister hat es an unserer Osterkonferenz dieses Jahr so einleuchtend und klar gesagt: Das wichtigste Bedürfnis eines Menschen ist nicht Essen und Trinken. Das wichtigste und größte Bedürfnis des Menschen ist Gnade. Wer von uns kann von irgendetwas in seinem Leben behaupten, er habe es verdient? Wer kann das? Was haben wir als Menschen, was wir uns wirklich verdient haben? Nichts. Keiner von uns, glauben Sie mir das so offen zu sagen, keiner von uns hat irgendetwas verdient. Unsere Kleidung, unser Auto, unser Haus, unser Ehepartner, unsere Kinder, unsere Arbeitsstelle, unser Lohn, unsere Stellung in der Gemeinde, nichts davon haben wir auch nur im Geringsten verdient. Nichts. Wenn jetzt jemand innerlich denkt, dass er eigentlich schon recht ordentlich gearbeitet habe und entsprechend seinen Lohn eigentlich schon verdient habe, dann frage ich zurück, wer hat uns denn den Körper geschenkt, mit dem wir arbeiten? Wer hat unser Gehirn gebildet, mit dem wir denken? Wer bewirkt, dass alle Naturgesetze so funktionieren, wie erwartet und die Welt nicht plötzlich durch eine kleine Änderung in der Gravitationskraft implodiert? Liebe Geschwister, halten wir uns das immer vor Augen. Jeder von uns ist zu jeder Zeit in allem völlig von der Gnade unseres Herrn und Erlösers abhängig. Jeder zu jeder Zeit in allem. Ich möchte zum Schluss kommen und die heutige Botschaft nochmals kurz zusammenfassen. Erstens, jeder Mensch, egal ob er an Gott glaubt oder nicht, erträgt das göttliche Moralgesetz in sich. Jeder Mensch. Wir können diese Moral und ihre Vorteile ohne Gott erkennen und sie beschreiben, aber wir können sie ohne Gott nicht erklären, woher sie kommt. Die Moral in uns beweist, dass es einen Gott geben muss, der moralische Maßstab ist. Ein Mensch, der ehrlich über diese Thematik nachdenkt, muss zu dieser Einsicht kommen. Wenn er trotzdem nicht an Gott glauben will, dann ist das eine häufige Reaktion, ist das Zeigen dann auf andere. Ganz im Sinne von: Gott, wieso verurteilst du mich? Schau doch mal, was die anderen viel Schlimmeres gemacht haben. Aber das funktioniert nicht. Gleich verhielt es sich, zweitens, auch bei den beiden ersten Menschen. Obwohl sie um Gott und um das von ihm gegebene Gesetz wussten, stellten sie sich darüber. Sie waren offen für diese fatale Frage: Sollte Gott wirklich gesagt haben? Als sie mit den Konsequenzen ihrer Entscheidung konfrontiert wurden, zeigten sie auch sie nur auf andere. Und die Strafe Gottes, die spürt jeder Mensch, die spüren wir alle bis heute. Und drittens, liebe Geschwister, sollten auch wir wirklich sehr zurückhalten und eigentlich gar nicht andere Menschen richten. Natürlich sehen und erkennen wir, wo andere Menschen falsch handeln. Und wir müssen uns auch nicht so verhalten, als wäre das keine Realität. Wir dürfen, gerade unter uns Geschwistern, in Demut und in Liebe aufeinander zugehen und uns ermahnen und ermutigen, von der Sünde abzulassen. Aber wir dürfen dabei nicht den Fehler begehen, andere Menschen zu verurteilen und uns dadurch in eine Position zu stellen, die nur einem gebührt, unserem allein weisen und allmächtigen Gott. Jakobus sagt in seinem Brief in Kapitel 4, Vers 12: Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Darum, sagt Paulus in 1. Korinther 4, Vers 5, richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird, und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Er ist es, der eines Tages die ganze Welt und jeden Menschen persönlich richten wird. Ihm alleine steht das zu. Und wir dürfen ihm allezeit dafür danken, dass er uns trotz unserer Sünde und Fehlbarkeit heilig und gerecht vor sich darstellt. Keiner von uns hat das verdient, es ist allein seine unermessliche Gnade. Halten wir uns das immer vor Augen. Amen. Ich möchte gerne noch kurz beten. Ja, Herr, wir lesen, wir sehen und wir erkennen in deinem Wort, wie einfach auch wir, jeder Einzelne von uns, immer wieder einfach an dem Ziel vorbeifällt, Herr, dass du für uns gesteckt hast. Wir sehen, dass wir Sünder sind, dass wir aus uns heraus nicht vor dir bestehen könnten. Und deshalb möchten wir dir danken, Herr, für deine Gnade, dass du uns heilig und gerecht gesprochen hast. Ich möchte dich bitten, dass wir uns jeden Tag, in jedem Moment einfach dieser Gnade bewusst sind und unseren Blick bewusst auf dich richten, nicht auf andere schauen, nicht andere verurteilen und richten, uns besser selbst darstellen, sondern immer wieder, Herr, einfach auf dich blicken und dir danken dafür, dass wir in deiner Gnade und Liebe leben dürfen. Bitte schenk uns einfach die Gnade dazu, jeden Tag neu, und dieses Bewusstsein, das wir nötig haben. Ich danke dir dafür. Amen.